Jetzt lese ich Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Wohlan, ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hängt. Er wartete auf Rechtsspruch. Siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit. Siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit.
Ich bete. Danke für dein Wort, guter Gott. Danke, dass es manchmal uns auch ein wenig quer kommt, dass es nicht so leicht zu verdauen ist, dass wir kräftig daran kauen müssen. Aber in alledem willst du uns immer wieder neu begegnen, so auch an diesem Morgen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns dein Wort aufschließt, dass es uns nicht nur ins Hirn dringt, sondern auch zu Herzen geht. Und dass es in unserem Leben Frucht bringt. Danke, dass du reden willst. Hilf uns, Herr, recht zu hören. Amen. Liebe Gemeinde, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber deine Liebe nicht. Alles geht vorbei, doch wir sind uns treu. Wer von uns kennt diesen Schlager nicht, auch wenn er schon inzwischen über 50 Jahre alt ist? Und so manches Liebespaar hat ihn aus vollem Herzen mitgesungen und sich doch irgendwann darauf unter Schmerzen häufig getrennt. Liebeslieder gibt es wie Sand am Meer. Seichte, schnulzige, romantische, fröhliche, verliebte und auch traurig enttäuschte. Einige haben wir vorhin gehört. Auch unser Predigttext heute beginnt im Original, im Hebräischen, wie ein Liebeslied. Auch wenn sich das für uns im Deutschen nicht so direkt vielleicht erschließt. Denn wer vergleicht schon seine Geliebte mit einem Weinberg? Doch ein kurzer Seitenblick in das Hohe Lied, auch Liebeslyrik, lässt uns erahnen, dass die Menschen im Orient zumindest damals ihre Liebe mit ganz anderen Vergleichen und Bildern ausdrückten, wie wir es heute im Okzident tun. So schwärmt der Verliebte von seiner Angebeteten: Ich vergleiche dich, meine Freundin, einer Stute an den Wagen des Pharao. Nachzulesen Hohelied 1. Und diese beschreibt ihren Geliebten so: Wie ein Apfelbaum unter den wilden Bäumen, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Kapitel 2. So ist für den Freund des Propheten Jesaja seine Geliebte wie ein Weinberg auf einem fetten Hügel. Und wie das so ist, wer liebt, der tut alles für die Geliebte, so auch der Freund des Propheten. Er tut alles, damit es der Geliebten gut geht, sie ihr Leben genießen kann, dass ihr Leben voller Freude, sinnvoll und erfolgreich ist. Doch das wird ihm nicht gedankt. Die Liebe wird nicht mehr erwidert. Die Geliebte kümmert sich nicht um all das, lässt es ungenützt. Der Liebhaber wird enttäuscht. Es war alles vergebens. Wer selbst liebt, der kann verstehen, wie es dem Liebhaber geht. Welcher Frust da in ihm aufsteigt. Ein Mix von ganz unterschiedlichen Gefühlen, die in ihm rumoren. Er ist verständnislos, bitter enttäuscht natürlich, traurig, klar. Vielleicht erscheint ihm die Geliebte auch plötzlich total fremd. Aber zugleich fühlt er eben auch Zorn, Wut, Eifersucht. Das ist alles allzumal menschlich. Wessen Liebe verschmäht wird, der fühlt sich so oder so ähnlich. Und dann, ganz plötzlich, hält es den Liebhaber nicht mehr im Hintergrund. So sehr brodeln die Emotionen in ihm. Er selbst schreit es heraus. Was hätte ich noch tun können? Wie hätte ich meine Liebe denn noch beweisen können? In einem Liebeslied der Toten Hosen heißt es, und alles nur, weil ich dich liebe und ich nicht weiß, wie es dir beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Ich bring mich für dich um. Es bleibt nichts mehr, was diese Liebe, ja wessen Liebe eigentlich, also was diese Liebe noch mehr, noch deutlicher beweisen könnte. Aber auch wer ganz nüchtern an die Sache herangeht, das Bild für sich zunächst einmal nimmt, ein Weinberg, in den der Besitzer alles investiert hat, was möglich ist, der nichts, aber auch gar nichts trägt, auch der kann doch eigentlich nur zu dem Schluss kommen, da ist jede weitere Investition nutzlos, dumm. Sie wäre so vergebens wie alle liebevollen Bemühungen zuvor. Die Frage an die Zuhörer und Leser, sie bleibt unbeantwortet. Und doch erscheint die Antwort jedem auf der Hand zu liegen. Hier ist Hopfen und Malz verloren. Diese Liebe ist einseitig und bleibt unbeantwortet. Alle Liebesmüh ohne Sinn und erfolglos. Ist der Liebhaber auch noch so sehr überzeugt davon, der Richtige für die Geliebte zu sein? Sie ist es nicht. Ist seine Liebe auch noch so bedingungslos und uneigennützig? So ist sie noch so sehr aus lauter Liebe, ohne jegliche egoistische Hintergedanken? So lässt sie sich doch davon nicht bezirzen. Was bleibt also zu tun? Was meint ihr? Fragt der Liebhaber uns. Was soll ich tun? Bleibt mir etwas anderes, als die Geliebte ihren Weg gehen zu lassen? Kann ich etwas anderes tun, als sie in ihr Unglück laufen zu lassen? Im Bild, ein Garten, der nicht mehr bestellt wird, der wird recht schnell wieder von der Natur übernommen. Der Zaun zerfällt und wird von Tieren überrannt. Das Gartenhaus wird überwuchert. Die Kulturpflanzen werden von anderen Gewächsen verdrängt und gehen ein. Ja, nicht einmal mehr Regen soll auf diesen Garten fallen, damit die Kulturpflanzen noch schneller eingehen. So wird es meiner Geliebten ergehen. Aber was soll ich dagegen tun? Wer singt und ringt da eigentlich? Natürlich, wir wussten es ja. Wir wussten es vielleicht schon am Anfang nach den ersten Zeilen. Aber spätestens bei dem Hinweis auf den ausbleibenden Regen, der Freund des Propheten, der Liebende, das ist Gott. Von ihm singt der Prophet ein Liebeslied. Er kann von Emotionen übermannt nicht an sich halten und fragt Zuhörer und Leserinnen nach ihrer Meinung. Gott offenbart sich den Zuhörern damals und uns Lesern heute als verschmähter Liebhaber. Er lässt uns in sein Herz schauen. Er zeigt uns seinen Liebeskummer, seine Verzweiflung darüber, dass seine Geliebte die Liebe, seine Liebe nicht erwidert, dass seine Liebe fruchtlos bleibt, erfolglos, ohne Resonanz. Er zeigt sich uns als der Gott, der nicht fern im Himmel thront, gefühllos, unwandelbar, sondern als der, der uns nah sein will, ganz nah. Gott leidet wie wir, ja noch mehr als wir, wenn seine Liebe vergeblich ist, wenn alle seine Liebesbezeugungen ins Leere laufen. Er nimmt es in Kauf, dass seine Liebesbeweise umsonst geschehen, also gerne in Anspruch genommen werden, aber keinerlei Gegenreaktion erzeugen, als selbstverständlich erachtet und letztlich missachtet werden. Er nimmt es in Kauf, dass seine Liebe ohne Folgen bleibt, keinen Ertrag bringt, bei den Geliebten nichts verändert. Er offenbart sich als der Gott, der alle Hebel in Bewegung setzt, bis ans Äußerste geht, um uns Menschen seine Liebe zu zeigen, sie erfahrbar zu machen, unsere Herzen anzurühren und uns für seine Liebe zu gewinnen. Er gibt sich öffentlich als verschmähter Liebhaber preis. Und er fragt nach dem Warum, nachdem wir Menschen so oft fragen: Warum hat mein Weinberg denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Er, den wir den Allmächtigen nennen, er entäußert sich bis zum Eingeständnis seiner Ohnmacht. Ich kann auch nichts mehr tun. Er entäußert sich schließlich selbst und wird Mensch, gibt sich in die Hände von Menschen, liefert sich ihren Machtspielen aus, lebt und liebt als Mensch Jesus von Nazareth und wird am Ende wie ein Verbrecher hingerichtet. Ohnmächtig hängt er am Kreuz und auch da immer noch voller Liebe, selbst gegenüber seinen Henkern: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott liebt, auch wenn ihm dies Schmerzen bereitet. Er liebt uns Menschen, auch wenn wir seine Liebe nicht wahrnehmen wollen. Wenn wir das Leben, das er uns geschenkt hat, für selbstverständlich halten. Wenn wir seine Gebote für überflüssig halten, ja sogar für eine Zumutung. Wenn wir glauben, selbst viel besser zu wissen, nach welchen Wertmaßstäben wir unser Leben gestalten sollen. Er liebt uns dennoch. Wenn wir seinen Tod am Kreuz als unmenschlich und eines Gottes für unwürdig halten, einen solchen Gott unglaubwürdig und lieblos nennen, wenn wir seine Einladung nicht annehmen, sondern achtlos zur Seite legen, an ihr vorbeigehen, wenn wir es uns nicht schenken lassen wollen, dass am Kreuz alles getan ist, dass alles beseitigt ist, was von Gott uns trennt. Er liebt uns trotzdem. Wenn wir uns nicht freisetzen lassen wollen, um noch einmal ganz neu unser Leben zu beginnen, wenn wir seine Einladung nicht annehmen, Kinder, ja Erben des Reiches Gottes zu sein, wenn wir sogar diese Einladung übersehen, übergehen, verachten, ausschlagen, er liebt uns so sehr, dass er uns diese Freiheit lässt. Liebe ist nicht zu erzwingen. Und Gott ist der Erfinder der Liebe. Seine Liebe ist immer gepaart mit der Freiheit zu lieben oder eben nicht zu lieben. Mit der Freiheit, Gottes Liebe anzunehmen und sie zu erwidern oder das eben nicht zu tun. Mit der Freiheit, sich von Gott in Fülle beschenken zu lassen oder aber sich das Leben selbst erkämpfen und verdienen zu wollen. Wie oft fragen wir, warum lässt Gott das zu? Warum lässt er das zu, dass durch ein Erdbeben und den darauf folgenden Tsunami unzählige Menschen ums Leben kommen? Warum lässt er es zu, dass ein Baum ein 5-jähriges Mädchen erschlägt, dass eine Mutter von 3 kleinen Kindern an Krebs stirbt, aufgrund einer Dürreperiode Tausende von Menschen den Hungertod sterben? Warum lässt er es zu, dass es diese weltweite Pandemie nun schon seit über einem Jahr gibt und sie so vielen Menschen schon das Leben geraubt hat, unser ganzes Leben durcheinanderwirbelt, die Wirtschaft schwer schädigt, berufliche Existenzen vernichtet? Warum? 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 Und ich bin ehrlich, in einigen Sterbebetten und Särgen habe ich diese Frage auch schon gestellt und keine Antwort gefunden. Menschen fühlen sich manchmal preisgegeben von Gott, auch Christinnen und Christen, sich selbst überlassen. Ich habe so viel Liebe und Mitgefühl und Zuwendung erfahren, schon als mein Mann noch lebte, aber auch nach seinem Tod. So sagte mir eine Frau in meinem Alter, wenige Monate nach der Beerdigung ihres Mannes. Und sie fährt fort, und ich finde es auch tröstlich, dass er in den letzten Jahren zum Glauben gefunden und seine Krankheit so zuversichtlich und vertrauensvoll getragen hat. Aber ich zweifle an Gott, weil ich ihn nicht spüre, weil ich so sehr in meiner Trauer gefangen bin. Gibt es ihn überhaupt? Oder hat er mir vielleicht nur seine Liebe entzogen? Jesaja singt uns ein Lied von der Liebe Gottes. Und Gott selbst fällt mit ein in dieses Lied und er hält uns dabei einen Spiegel vor. Ihr seid es, von denen ich singe. Und er verschweigt auch die Folgen nicht, wenn wir seine Liebe nicht annehmen, weiterhin nicht annehmen, sie nicht Frucht in unserem Leben bringen lassen, sie nicht erwidern. Und es ist weniger sein Zorn, seine Enttäuschung, seine Eifersucht, die hier zum Ausdruck kommt. Die hart klingende Ankündigung, auch sie ist letztlich Ausdruck seiner Liebe. Sie zeichnet im Bild von dem der Zerstörung und dem Wildwuchs preisgegebenen Weinberg die Folgen. Wenn die Menschen sich selbst zum Maßstab aller Dinge machen, in sich selbst verliebt sind, dann werden sie unfähig zu einem vernünftigen menschlichen Miteinander. Ihre Liebe wird zu einem Zerrbild, zu einer Karikatur von Liebe. Eine Welt ohne Gott versinkt im lieblosen Chaos. Und wenn wir uns so umschauen in der Welt, dann müssen wir doch sagen, ja, allzu oft sieht unsere Welt so aus, chaotisch. Aber es bleibt. Gott liebt diese Welt. Gott liebt seine Menschen. Er gibt sie nicht auf. Schon im Liebeslied bleibt das Schicksal des Weinbergs offen. Erst recht seit Christus können wir wissen, dass Gottes Liebe eben ohne Ende ist, wie wir es am Anfang im Lied von Martin Pepper gehört haben. Sie ist grenzenlos, seine Güte, seine Barmherzigkeit. Er ist treu, selbst wenn wir untreu sind. Seine Liebe ist tatsächlich stärker als Marmor, Stein und Eisen. Ja, sie ist sogar stärker als der Tod. Er gibt keinen auf. Sein Liebeslied will unsere Herzen anrühren, unsere Herzen erweichen, uns hineinziehen in seine Liebe. Seine Liebe zwingt nicht, aber sie ringt. Sie ringt um jeden einzelnen Menschen. Er möchte, dass wir ihm unser Herz schenken, ihm unser Herz öffnen, wie er uns in diesem Lied vom Weinberg sein Herz geöffnet hat. Dass wir uns von seiner Liebe befruchten lassen. Dass sie uns zu Gottvertrauen befähigt. Dazu Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft zu lieben. Und dass sie uns zu einem neuen Miteinander befähigt. Uns selbst und unsere Mitmenschen zu lieben. Du kannst heute Gott dein Herz geben. Zum ersten Mal oder auch erneut. Du kannst es in der Stille gleich mit eigenen Worten tun. Wir werden einige Augenblicke Stille haben, in der jeder für sich Gott sagen kann, was ihm auf dem Herzen liegt, seine Liebe zum Ausdruck bringen oder vielleicht auch seine Zweifel und seine Not aussprechen. Oder du kannst es dann auch anschließend tun mit dem Lied, das eingespielt wird. Herr, ich komme zu dir. Als dein Kind lauf ich in deine